Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hey Leute, Dominik Schottner für euch am Mikro. Hört euch mal diese Geschichte an.
Es ist unfassbar, wie viele Menschen mir ungefragt mitteilen, dass sie sich wegen meiner HIV-Infektion keinen Sex und/oder eine Beziehung mit mir vorstellen können. Gestern zweimal in der Bar, heute online. Wenn es mich interessiert, signalisiere ich es. Thank you. Next.
Das ist ein Tweet von Marcel Dahms, der ist HIV-Aktivist aus Köln. Und er erlebt eben immer wieder, dass Leute ihm ungefragt mitteilen, ob sie mit ihm in die Kiste wollen oder nicht. Und was es mit seiner HIV-Erkrankung zu tun hat, das erzählt er uns in diesem Ab21-Podcast. Auch mit dabei Michaela Albrecht, die ist Kommunikationstrainerin. Und sie wird uns erklären, wieso wir überhaupt übergriffig sind und wieso sie findet, dass ich ihr gegenüber auch ein klein wenig übergriffig bin. Los geht's aber gleich mit Laura Gehlhaar, einer Autorin aus Berlin. Sie sitzt im Rollstuhl und wird deswegen oft von Menschen angefasst oder auch irgendwie komisch angequatscht, weil die damit irgendwie zeigen wollen, hey, deine Behinderung, das ist alles easy und so. Easy ist es aber genau nicht. Übergriffig, wenn Menschen uns zu nahe kommen. Unser Thema jetzt hier im Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt werden wir erstmal Laura Gehlhaars Geschichte hören. Sie ist Autorin, sie lebt in Berlin und weil sie seit langem im Rollstuhl sitzt, erlebt sie diese übergriffigen Momente nochmal ein Stück anders, häufiger auch und vor allem auch intensiver.
Also Übergriffigkeit definiere ich so für meinen Alltag und was meine persönliche Situation angeht, total verschieden. Also aufgrund meiner Behinderung erlebe ich sehr viel Übergriffigkeit, vor allem im Sinne von körperlicher, also ich werde sehr schnell angefasst. Leute übersteigen meinen persönlichen Raum, der mich so umgibt, ziemlich schnell oder dringen darin ein. Leute lehnen sich total easy auf meine Rückenlehne des Rollstuhls, um mir zu signalisieren, hey, ich bin gerade hier total cool mit dir und habe ja überhaupt keine Berührungsängste mit dir. Oder streiche mir auch mal über den Kopf.
Was?
Um mir einen schönen Tag zu wünschen, genau. Und um mir zu sagen, wie toll sie das finden, dass auch solche Leute wie ich gerade hier auf der Straße, in der Öffentlichkeit, auf einer Party, in einer Bar unterwegs sind. Mhm. Und danke, dass aber eben auch noch so diese Übergriffigkeiten, die sich in verbalen Kontakten widerspiegeln. Also das sind dann sehr persönliche Fragen bezüglich meiner Sexualität oder bezüglich meiner Behinderung. Also ich werde ganz, ganz schnell von fremden Leuten gefragt, warum ich eigentlich im Rollstuhl sitze. Und das finde ich sehr persönlich, vor allem die Frage von Leuten gestellt zu bekommen, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Mhm. Und das empfinde ich und dann definiere ich für mich auch als eine Art von Übergriffigkeit.
Also wenn jemand dir psychisch, physisch, emotional zu nahe kommt, der die das Recht dazu nicht hat aus deiner Sicht.
So ist das.
Ja. Wie gehst du denn dann damit um, wenn dir zum Beispiel jemand, sagen wir, du stehst an der Ampel und dann streichelt dir jemand übers Haar? Also um es dir einfacher zu machen, ich würde wahrscheinlich denjenigen wegschubsen oder irgendwie in irgendeiner Weise körperlich reagieren. Machst du das auch?
Genau. Weil das körperlich vielleicht dann nicht so möglich ist. Also ich kann mich natürlich so wegducken oder mich so aus der Situation vielleicht auch so herausziehen körperlich. Aber ich kompensiere mit Schlagfertigkeit.
Verbal.
Und genau, verbal. Und drücke dann entweder einen Spruch von wegen, nee, nur gucken, nicht anfassen oder werde auch mal böse. Vielleicht auch mal aggressiv in meiner Stimme, in meiner Wortwahl. Je nachdem, welche Person da neben mir, hinter mir oder sonst wo steht und mich gerade aus welchen Gründen auch immer angefasst hat.
Was sind das für Menschen, die da in dem Moment dann übergriffig sind? Kann man da irgendwie das irgendwie zusammenfassen oder ist das quer durch die ganze Gesellschaft?
Ja, ich würde schon sagen, dass es quer durch die ganze Gesellschaft geht. Also ich kann da keine wirklichen Gruppen von Leuten total ausschließen. Ja.
Jetzt haben wir über so Übergriffigkeiten gesprochen bislang, die sich tarnen als Nettigkeiten eigentlich. Gibt es denn auch Übergriffigkeiten, die einfach nur bösartig sind, wo du dann an dich halten musst, um nicht wirklich zurückzuschlagen?
Ja, die gibt es auch auf jeden Fall. Also ich bin ja nicht nur behindert, ich bin ja auch eine Frau und erfahre dadurch natürlich auch noch so eine, ja, ich möchte fast sagen, so eine doppelte Diskriminierungsform. Also so die beiden Frauen überschneiden sich auch ganz, ganz schnell. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin und mich grapscht ein Typ irgendwie an, also verbal erstmal, und für den stelle ich dann vielleicht auch leichte Beute dar, die er sich einfach so nehmen kann, oder was anderes, zum Beispiel ein Typ, der denkt, naja, er müsste mir jetzt ein Kompliment machen, was vielleicht auch mal unter die Gürtellinie geht, einfach um auch mir zu zeigen, hey, auch du als Frau im Rollstuhl bist einfach toll. So, und du kannst auch schön sein oder attraktiv sein für mich oder sowas. Und da muss ich natürlich immer so ein bisschen schauen und auch irgendwie so für mich versuchen, das so einzuordnen, und was mir teilweise auch nicht so leicht fällt, muss ich ehrlich sagen.
Warum glaubst du, sind andere Menschen dir gegenüber übergriffig und verlieren die Distanz?
Da spielen so mehrere Aspekte mit rein. Also einmal, weil sie natürlich überhaupt keine oder nur sehr, sehr wenig Berührung mit behinderten Menschen in ihrem Alltag erleben, was aber natürlich auch auf gesellschaftliche Strukturen und politische Systeme zurückzuführen ist. Also ich bin mit meiner Behinderung groß geworden, ich war mal das einzige Kind mit einer Behinderung in der Schule, an der Uni und in meinem Arbeitsleben. Und habe mich natürlich auch immer gefragt, hey, wo sind denn die ganzen anderen behinderten Menschen? Ich kann doch nicht die Einzige sein. Aber in unserer Gesellschaft ist es nun mal so, dass behinderte Menschen einfach so systematisch ausgegrenzt werden und in der Mitte der Gesellschaft gar nicht stattfinden. Mhm. Sprich, es können sich gar keine Berührungspunkte in unseren alltäglichen Arbeits-, Privatleben ergeben, wo wir eben mit Menschen mit Behinderungen zusammenkommen, um zusammen zu arbeiten, zusammen zu leben etc. Mhm. Und das nährt dann natürlich die krassen Vorurteile. Ja, also wenn ich etwas nicht kenne und auf einmal damit konfrontiert werde, ja klar, dann muss ich auch erstmal zweimal, dreimal hingucken und bin neugierig, ja, was ist es denn und warum ist es so, und viele andere Fragen schießen mir durch den Kopf. Ja, und genauso ist das eben auch mit der Begegnung von behinderten Menschen. Also würden sie in der Mitte der Gesellschaft existieren und leben können und nicht ausgegrenzt werden, dann wäre der Umgang, die Berührungspunkte natürlich viel, viel mehr gegeben, und die Unsicherheiten, die Vorurteile, die Ängste, der Ekel vielleicht auch, würden wegfallen.
Mhm. Glaubst du, dass die Art der Behinderung das beeinflusst, wie Menschen anderen Menschen mit Behinderung gegenüber übergriffig sind? Also ist man Menschen, die im Rollstuhl sitzen, anders übergriffig oder überhaupt übergriffiger als jetzt zum Beispiel Menschen, die blind sind?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, je in Anführungsstrichen hilfloser jemand wirkt mit einer Behinderung in der Öffentlichkeit, desto mehr zieht dieser Mensch eben auch dieses Anfassen an und diese Übergriffigkeit an. Aber andersrum oder das andere Extrem ist, desto mehr stößt er es auch ab oder die anderen Leute.
Hast du schon mal jemanden vielleicht irgendwie angezeigt oder irgendwie schon mal jemanden gerufen, Polizei oder sowas, weil dieser jemand, diese Person dir wirklich so nahe gekommen ist, dass du gesagt hast, so, und hier endet meine Freiheit und jetzt rufe ich jemanden zur Hilfe?
Das habe ich in der Tat getan. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Das war auf einer Veranstaltung, und diese zwei Personen, die haben mir den Weg versperrt. Also ich hatte auf einer Veranstaltung eine Podiumsdiskussion, und es hat diesen beiden Menschen nicht gefallen, was ich dort gesagt habe. Und ich habe sie auch indirekt dadurch kritisiert, weil sie eben von einer bestimmten Vereinigung oder Organisation kamen, die ich eben kritisiert hatte. Mhm. Und diese beiden Menschen haben sich dann nach der Paneldiskussion so vor mich gestellt, dass ich da nicht wegkam. Und haben mir den Weg versperrt und haben von oben auf mich runter eingeprescht, verbal, und wurden auch sehr laut. Und ich habe mehrmals gesagt, erst auch in einem ruhigen Ton, bitte nehmen Sie Abstand und bitte reden Sie in einem anderen Ton mit mir. Und als es nichts nützte, wurde ich lauter und keiner kam mir zu Hilfe. Und das hat mich unglaublich runtergezogen und geprägt, weil es mich unglaublich angegriffen hat. Ich kann mich körperlich eben nicht so wehren wie eine gesunde, laufende Frau. Und mir wurde der Weg versperrt, und das war in meinem Bewusstsein, war das Gewalt, die mir dort angetan wurde. Mhm. Das hat sich sehr, 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 sehr schlimm angefühlt, auch noch nachhaltig.
Wie hast du die Situation dann aufgelöst?
Ich habe diese beiden Personen gemeldet und dann Veranstalter. Und es hat mit den Veranstalter ein Gespräch stattgefunden, aber ohne die beiden Personen, darauf habe ich bestanden, weil ich sie nicht mehr sehen wollte. Ja, wie das dann eben so ist, der Veranstalter sagte mir, ach, er könnte sich das gar nicht vorstellen. Also dieses ganz typische Wegdrehen und Ignorieren. Am nächsten Tag, als die Veranstaltung weiterging, hatte mir dann gesagt, ach übrigens, Laura, die Situation, das ist jetzt wieder gut. Ich habe mit den beiden Personen gesprochen und es ist jetzt wieder alles gut. Und dann sagte ich, nein, ist es nicht. Wann wieder alles gut ist, das habe ganz allein ich zu entscheiden. Und das war das Letzte, was ich von den ganzen Leuten gehört hatte.
Oh Mann, was auch immer die Leute da geritten hat, sich da so in den Weg zu stellen, lass es doch einfach, oder? Beim nächsten Mal einfach Hirn anschalten. Laura Gehler war das, Autorin aus Berlin, hat uns erzählt, wie viele Menschen ihr gegenüber übergriffig werden, weil sie im Rollstuhl sitzt. Nächste Stunde sprechen wir mit Marcel, er ist HIV-positiv und ihm sagen die Menschen regelmäßig ungefragt, dass sie nicht mit ihm schlafen wollen.
Deutschlandfunk Nova.
Übergriffigkeit ist heute unser Thema hier, weil der Begriff übergriffig seit Monaten, vielleicht sogar eher seit Jahren, so eine richtig steile Karriere hingelegt hat. Neulich hat bei uns mal jemand gesagt in der Redaktion, dass ein Telefonanruf schon übergriffig sei, weil man da jemanden im Tagesablauf stören würde, den Tagesablauf von jemand anders durchkreuzen würde. Die Diskussion darüber hat dann wiederum meinen Tagesablauf durchkreuzt und mir richtig schlechte Laune gemacht. Weil es ist ja schon so, was für den einen oder die eine übergriffig ist, ist es für den anderen oder die andere noch lange nicht. Woran liegt es? Das wollen wir klären mit Michaela Albrecht. Sie ist Mediatorin und Kommunikationstrainerin und hat sich sehr viel mit gewaltfreier Kommunikation und Übergriffigkeit im Alltag beschäftigt. Und normalerweise, da duzen wir unsere GesprächspartnerInnen hier in der Ab 21 ganz gerne. Michaela Albrecht aber, die wollte das nicht so gerne, weil sie sagt, damit wären wir schon mitten im Thema. Und ich habe sie dann gefragt, wieso?
Wir sind deshalb mitten im Thema, weil ich auf der einen Seite nicht unhöflich sein wollte und auch nicht schwierig sein wollte und auf der anderen Seite aber gemerkt hatte, dass es sich normaler für mich anfühlte, in dem Zusammenhang erstmal Sie zu sagen. Mhm. Und da Sie mir dann die Wahl gelassen hatten, habe ich mich getraut, dann zum Sie zurückzukehren. Ich mache das meistens irgendwie an der Stimme, also fest, also oder von der Stimme abhängig. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Es war einfach so ein Bauchgefühl, dass es sich so irgendwie richtiger angefühlt hat.
Also das Du wäre in dem Moment übergriffig gewesen von meiner Seite aus?
Ja, und ich hätte es aber zugelassen und hätte mich wahrscheinlich, ich hätte mich wahrscheinlich damit auch okay gefühlt, aber und jetzt im Moment bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob ich mich mit dem Sie noch
wohl. Aber wir bleiben jetzt beim Sie.
Es gibt auch viele Graubereiche, wo etwas für den einen übergriffig ist und für den anderen noch gar nicht.
Und wie wir jetzt auch schon gemerkt haben, man lässt Übergriffigkeiten dann auch zu, weil man möglicherweise einer anderen Person nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl geben will.
Ja.
Warum tun wir sowas?
Ich glaube, wir wollen nicht schwierig sein. Also zum Beispiel, wenn man jemanden umarmt. Der eine will vielleicht gar nicht umarmt werden, aber der macht jetzt kein Fass deswegen auf. Der Umarmende, der merkt dann, das war jetzt ein bisschen steif, aber es ist ja nur für einen kurzen Moment. Also wenn die sich nur einmal kurz begegnen, dann wird man es wahrscheinlich irgendwie über sich ergehen lassen, weil man ja auch nicht anstrengend sein will. Wenn ich der Person mehrmals begegnen muss, dann werde ich irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass ich das nicht mehr erleben muss.
Mhm. Dieser Begriff der Übergriffigkeit, ich habe es schon gesagt, hat eine ziemlich steile Karriere hingelegt, jedenfalls in meiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahren. Trifft das auch Ihre Wahrnehmung? Und wenn ja, woran liegt es, dass dieser Begriff in vielerlei Munde ist?
Ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, dass ja, also zum Beispiel dieser Skandal mit der Odenwaldschule, der war ja sehr in den Medien, da ging es ja um sexuelle Übergriffe. Dann MeToo ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Schlagwort. wo fängt es denn wirklich an, übergriffig zu werden? Was kann man zu einer Frau noch sagen? Also die Gesellschaft ist sensibler geworden. Die Gruppen, also Frauen oder eben auch jetzt behinderte Kinder, also jetzt, da war jetzt ein Komma dazwischen, die spüren mehr, was sie stört. Mhm. Sie kämpfen mehr für ihre Rechte als früher. Fühlen sie überhaupt auch erst mehr? Um Übergriffigkeit anzusprechen, muss man überhaupt erst mal spüren, das war jetzt mir gerade unangenehm. Und man muss sich ernst nehmen. Man muss merken, das hat sich gar nicht gut angefühlt und eigentlich will ich das nicht mehr. Und das machen wir noch nicht so lange, glaube ich. Und auch ich hatte das früher nicht gemacht. Also ich hatte dann einfach, habe ich ja vorher schon gesagt, ich hatte mich dann umarmen lassen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, weil ich mich nicht getraut habe, für mich einzutreten. Und das geht ganz vielen Menschen so. Man will nicht unhöflich sein, aber man will ja auch für seine eigenen Bedürfnisse eintreten. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass man A, seine eigenen Grenzen besser wahrt, dass man aber auch so eine Sensibilität für die Grenzen anderer stärker entwickelt.
Das heißt, die Menschen sind gar nicht in der Gesamtheit übergriffiger geworden, sondern das, was man ist sozusagen immer schon übergriffig gewesen, aber das Sensorium dafür ist irgendwie ein bisschen feiner kalibriert geworden.
Genau, ich glaube, dass die Menschen früher viel übergriffiger waren. Also wenn ich mir zum Beispiel an der S-Bahn-Station, wenn ich ältere Frauen beobachte, die kleine Kinder treffen, jedes kleine Kind wird einfach angefasst. Also früher war es völlig normal, dass man Kinder anfasst, dass man nicht auf irgendwelche Grenzen geachtet hat. Da hatte man gar keinen Sinn dafür. Da ging es ja ums Überleben. Da waren also gerade die Kriegsgeneration, die hatten ja ganz andere Sorgen als Übergriffe. Die waren halt froh, wenn sie mit dem Leben davon gekommen sind und wenn das Haus nicht zerbombt war.
Dann zynisch gesprochen, ist das sozusagen ein Luxusproblem, Übergriffigkeiten erkennen zu können?
So würde ich es nicht bezeichnen. Also man kann es so nennen, aber das klingt mir zu despektierlich. Wenn man das jetzt zum Luxusproblem degradiert, dann schwingt da auch sowas mit von, jetzt stell dich nicht so an, hab dich nicht so, sei nicht so empfindlich.
Wie kann man sich denn gegen diese Alltagsübergriffigkeiten wehren? Also wenn jetzt uns Eltern zuhören mit kleinen Kindern, müssen die natürlich für ihre Kinder einschreiten oder ihre Kinder entsprechend erziehen. Aber wie können wir uns gegen so Sachen wie ungewollte Umarmungen oder als zum Beispiel Rollstuhlfahrerin gegen das Tätscheln des Kopfes wehren?
Schwierig. Sagen, also sprechen. Es einfach aussprechen und mit diesem unangenehmen Moment, der dann eintritt, eben umgehen. Es wird wahrscheinlich ein unangenehmer Augenblick sein, weil derjenige, der einen angefasst hat, der wird sich dann kurz schämen, der wird dieses Schämen aber nicht fühlen wollen, der wird dann denjenigen, den er angefasst hat, vielleicht bewerten, also verurteilen, vielleicht spricht das nicht aus, aber es wird auf jeden Fall ein kleiner, schwieriger Augenblick sein. Und man muss halt immer abwägen, möchte ich das jetzt? Also ist mir das so wichtig oder stört es mich schon so lange, dass ich jetzt dafür mich eintrete? Oder denke ich mir, ach egal, komm, es geht ja auch vorbei.
Okay.
Das ist tatsächlich eine persönliche Abwägung.
Hilft es denn, sich selbst zu fragen, hätte ich das auch gemacht? Sprich, wie kann man selber vermeiden, übergriffig zu werden? Weil ich würde denken, dass jeder von uns, egal wie reflektiert und vorausschauend man handelt, irgendwann ist man immer übergriffig.
Das stimmt. Und ich glaube, dass man es nicht vermeiden kann, weil, also wenn wir darüber uns bewusst sind, dass wir übergriffig sein können, dann werden wir wahrscheinlich weniger übergriffig sein, als wenn wir dazu überhaupt kein Bewusstsein haben. Dann machen wir einfach, was wir eben tun und merken dann, manche Leute ziehen sich von uns zurück, wundern uns dann vielleicht und werden es ganz bestimmt nicht auf die Übergriffigkeit zurückführen, sondern den anderen einfach blöd finden vielleicht. Also wenn wir sehr unbewusst sind, kriegen wir das überhaupt nicht mit. Ja, aber man kann zum Beispiel fragen, wie bitte?
Wenn wir bewusst durch die Welt gehen und trotzdem übergriffig sind,
dann wird es schwierig. Das weiß ich auch nicht. Das hängt von der Person ab, der wir begegnen.
Also ist man immer darauf angewiesen, dass auch derjenige, gegen den wir übergriffig sind, auch was sagt, weil sonst wird es ja nie besser.
Ja, muss man eigentlich so sagen. Ja.
Deswegen siezen wir uns hier. Oder? Also ich meine, das ist ja sozusagen die logische Konsequenz. Sie haben mir die klare Linie aufgezeigt, ich habe die respektiert, damit war es eigentlich keine Übergriffigkeit in der Konsequenz.
Das ist schwer zu sagen. Also ja, aber ich hatte so diesen Augenblick, da war mein Selbstbild auch so thematisiert für mich. Ich merkte, okay, wenn ich jetzt gesiezt werden will, dann bin ich irgendwie bieder und das will ich eigentlich nicht sein. Und na gut, dann duze ich ihn, aber ich kenne ihn gar nicht. Und ich hatte jetzt nicht von alleine den Impuls, du zu sagen. Also da, ich habe ja auch kurz überlegt so. Und dann habe ich halt gedacht, naja, egal, es ist ja nicht, du hörst ihn ja nicht jeden Tag, also ist ja doch nicht so schlimm. Aber je länger oder je stärker wir das thematisieren, umso unangenehmer wird es mir eigentlich, weil ich mir dann vorkomme wie so eine bisschen sperrige ältere Dame.
Aber das müssen Sie nicht, Frau Albrecht. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen herzlichen Dank, Michaela Albrecht. Kommunikationstrainerin hat mit uns über die Grenzen des menschlichen Handels gesprochen. Wann ist dieses Handeln übergriffig und wann nicht? Ist gar nicht so einfach. Was aber auf jeden Fall immer hilft, ist nachdenken, bevor man was sagt oder eben tut.
Deutschlandfunk Nova.
Marcel aus Köln ist eigentlich ein ganz offener Typ, der mit seiner HIV-Infektion auch entsprechend offen umgeht. Das aber bringt ihm zum Teil dann sowas ein.
Es ist unfassbar, wie viele Menschen mir ungefragt mitteilen, dass sie sich wegen meiner HIV-Infektion keinen Sex und/oder eine Beziehung mit mir vorstellen können. Gestern zweimal in der Bar, heute online. Wenn es mich interessiert, signalisiere ich es. Thank you. Next.
Das hat Marcel bei Twitter gepostet, weil er als, wie er sich selbst nennt, sexpositiver HIV- und Queer-Aktivist unterwegs ist und anderen zeigen will, dass man mit der Krankheit eben auch ein gutes Leben haben kann. Aber dadurch, wir haben es gehört, scheinen andere Leute auch zu denken, dass sie bei ihm ein bisschen weniger Distanz haben müssen und ihm eben ja sozusagen ungefiltert sagen müssen, ob sie mit ihm in die Kiste wollen oder nicht. Ich habe Marcel kurz vor seinem Feierabend im Büro erreicht und konnte ihn fragen, wie kam es denn eigentlich zu diesem Twitter-Post?
Also zu dem Tweet kam es, weil ich einen Abend vorher zweimal in einer Bar, also im realen Leben, die Situation erlebt habe, dass Leute mir wirklich ungefragt gesagt haben, dass sie keinen Sex mit mir haben wollen würden, obwohl ich nur gesagt habe, dass ich positiv bin und das sozusagen die Reaktion darauf war. Und dann einen Tag später auch nochmal auf einer Online-Plattform, auf einer Dating-Plattform dasselbe passiert ist. Und dadurch, dass das in kurzer Zeit dreimal hintereinander passiert ist, habe ich das quasi als Anlass genommen, um da mal was zuzuschreiben.
Bei dem Online-Portal kannst du ja einfach dir aussuchen, nicht zu antworten. Aber wie hast du das im Real-Life in der Bar gelöst, diese Übergriffigkeit in dem Augenblick?
Naja, also ich habe den Leuten schon direkt gesagt, dass ich das komisch finde, dass sie mir das sagen, weil es nicht darum ging. Also es ging halt darum, dass ich über meinen Job gesprochen habe. Ich arbeite bei der AIDS-Hilfe und dann gefragt wurde, ob ich auch selber HIV-positiv bin. Das habe ich dann gesagt, dass ich das bin. Und dann war quasi eine der ersten Reaktionen diese Antwort, dass man sich das nicht vorstellen könnte, mit mir und auch mit anderen Leuten, die HIV haben, ins Bett zu gehen. Und dann habe ich gesagt, dass ich das nicht okay finde. Also erstens den Fakt an sich nicht okay finde, weil ich finde, es spricht nichts dagegen, mit jemandem ins Bett zu gehen, der HIV hat. Mhm. Und andererseits aber auch, dass das gar nicht das Thema war. Also wenn mir jemand sagt, ich arbeite, weiß ich nicht, in der Modeindustrie, sage ich auch nicht, ich möchte nicht mit dir ins Bett gehen, weil dein Modegeschmack gefällt mir nicht. Also das fand ich einfach übergriffig und das habe ich dann auch so verdeutlicht.
War das das erste Mal, dass dir sowas gesagt wurde?
Nee, das passiert schon häufiger, also jetzt nicht jedes Wochenende, Gott sei Dank, aber es ist schon so, dass ich merke, dass das ab und zu passiert. Also gerade, wenn es darum geht, dass es in so einem lockeren Setting irgendwie angesprochen wird. So. Und dass Leute dann, ich glaube, die machen sich dann einfach Gedanken darüber, dass sie das wirklich nicht machen würden und äußern das dann einfach so, ohne darüber nachzudenken, wie das ankommt oder dass es vielleicht gerade nicht passt an der Stelle.
Und was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die du schon länger kennst? Sind das Menschen, die du gerade erst kennengelernt hast? Sind das vielleicht sogar Freunde?
Nee, das sind Menschen, die ich in der Regel erst kennenlernen. Also meine Freunde wissen, dass ich HIV-positiv bin und die würden mir das jetzt auch so nicht sagen, weil die da ziemlich reflektiert sind. Das sind in der Regel Leute, die ich nicht kenne, mit denen ich einfach darüber spreche und die dann so drauf reagieren. Und meistens sind das auch Leute, die sich, glaube ich, nicht so gut damit auskennen. Und vielleicht ist es dann auch deswegen, dass so eine Reaktion passiert.
Wie reagieren die denn dann wiederum auf deine Reaktion? Also ist das Gespräch dann zu Ende und gehen die? Oder ist das möglicherweise der Anfang eines recht guten Gesprächs am Ende?
Das ist unterschiedlich. Also es passiert schon sehr häufig, dass das auch dazu führt, dass die Leute da auch drüber nachdenken und dann am Ende tatsächlich, ja, ich sag mal, was gelernt haben und auch wirklich ja auch sagen, dass sie jetzt verstehen, warum ich das irgendwie übergriffig finde. Es gibt aber auch Leute, die das nicht verstehen, also die dann sagen, dass sie das nicht für ein Problem halten und dass ich das einfach nicht sagen sollte, wenn ich nicht möchte, dass Leute darauf so reagieren, was natürlich Quatsch ist, weil dann müsste ich lügen, wenn es um meinen Job zum Beispiel geht. Und ich finde es auch Quatsch irgendwie, dass ich mich irgendwie zurückhalten muss, wenn es um meinen HIV-Status geht. Also das ist sehr unterschiedlich, sehr breit gefächert, so wie die Leute reagieren. Ich würde sagen, dass der überwiegende Teil tatsächlich irgendwie ernsthaft drüber nachdenkt so und da jetzt nicht sagt, ich möchte überhaupt nicht drüber diskutieren oder verstehe das Problem nicht. Aber es gibt schon so ein Viertel, würde ich sagen, an Leuten, die das nicht verstehen.
Was macht das mit dir, wenn die Leute so drauf sind und dann das Gespräch so verläuft, wie du es gerade beschrieben hast?
Mich spornt das eher so an, dass man da mehr machen muss so und offen mit umgehen muss und Leuten auch erklären muss, warum das nicht okay ist. So, das ist eher so die Konsequenz, die ich da für mich draus ziehe. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da gefühlskalt bin und irgendwie denke, naja, ist halt so, sondern das ist schon so, dass mich das beschäftigt auch, ja.
Unsere Sendung dreht sich heute um Übergriffigkeit in vielen Situationen. Warum glaubst du, wollen sich Menschen in das Leben anderer, konkret dein Leben, einmischen und vor allem in sowas wahnsinnig Intimes wie die Sexualität? Was ist deren Motivation?
Naja, also ich glaube, dass das natürlich was damit zu tun hat, dass die Leute da irgendwie was projizieren. Also was ich mir gut vorstellen kann, es hat natürlich immer verschiedene Gründe. Man kann das auch jetzt nicht irgendwie für jede Person gleich beantworten. Aber ich glaube schon, dass die Leute da plötzlich sich Gedanken über etwas machen und diese Gedanken dann äußern. Und naja, also vielleicht haben sie auch irgendwie den Bedarf, das so zu äußern, weil sie sich da entweder vorher keine Gedanken drüber gemacht haben oder auch mit niemandem drüber sprechen, so im Alltag. Und dann denken, naja, jetzt habe ich jemanden vor mir stehen, dem kann ich mal mitteilen, wie ich das machen würde. Oder auch vielleicht mich mit dem austauschen so. Also ich denke, dass man da eher Projektionsfläche ist für etwas, für Gefühle, die auf der anderen Seite entstehen. Also entweder Mitleid oder halt ja Ablehnung oder wie auch immer.
Jetzt bist du ja Mitarbeiter bei der AIDS-Hilfe, wohnst in Köln, bist HIV-Aktivist, nennst du dich selber. Wie klärst du denn dann auf? Also knallst du denen sozusagen die neuesten Studienergebnisse hin, die dann sozusagen deine Sicht stützen? Oder bist du eher der Verständnisvolle, der sagt, okay, ich kann verstehen, dass euch das ein bisschen Angst macht, aber?
Ich glaube, dass ich das schon verstehen kann. Also ich war ja auch nicht immer HIV-positiv und sicherlich habe ich auch vor meiner Infektion gewisse Gedankengänge gehabt oder auch Einstellungen, die dem vielleicht ähnlich sind. Und trotzdem ist es für mich wichtig, da was zu sagen. So, also das eine widerspricht ja nicht dem anderen. Was ich nicht für ein Typ bin, ist, dass ich jetzt zu Leuten sage, ey, du bist irgendwie total der schlechte Mensch, weil du das gesagt hast oder so. Das jetzt nicht, weil ich das auch nicht hilfreich finde. So, dann setzt man sich auch nicht damit auseinander. Aber ich versuche schon zu erklären, dass ich was erwarte, nämlich dass Leute sich informieren zum Beispiel oder auch mal einen Perspektivwechsel einnehmen. So, ich glaube, dass der Perspektivwechsel ist vielleicht sogar noch wichtiger als die Wissensvermittlung. Einfach zu gucken, wie kommen bestimmte Dinge bei meinem Gegenüber an. Das muss ich nicht immer nachvollziehen können, aber mich mal in jemand anderes hineinzuversetzen, wie der sich dann fühlt, wenn ich das sage, das ist ja schon ein Anfang. Wenn dann Leute sagen, ich habe da keine Lust zu und das interessiert mich alles nicht und das ist dein Problem, dann habe ich da tatsächlich auch kein Verständnis mehr für. Also niemand ist perfekt, niemand hat irgendwie alles auf dem Schirm. Aber wenn man Leute darauf hinweist und dann zeigen sie keine Bereitschaft, mal drüber nachzudenken, dann finde ich das tatsächlich schwierig.
Was ich ein bisschen verwirrend finde in der ganzen Geschichte ist sozusagen dieser abrupte Ebenenwechsel. Also eben noch spricht man möglicherweise über irgendwelche Belanglosigkeiten und auf einmal liegt man im Prinzip virtuell gemeinsam im Bett und überlegt sich, mache ich das jetzt mit dem oder mache ich das nicht mit dem? Würde mir im Leben nicht einfallen. Aber was ist das, dass Leute dazu veranlasst, sofort auf Sex zu gehen?
Naja, HIV hat zum Großteil was mit Sexualität zu tun.
Schon klar, aber ich meine, man kann ja auch über die neuesten Fußballergebnisse, über die neueste Platte der Lieblingsband sprechen. Warum Sex als Thema?
Na, ich denke, weil das irgendwie, da ist eine Verbindung im Kopf plötzlich. So, also vielleicht auch eine Bewertung. Was da auch häufig passiert ist, dass Leute irgendwie sagen, also das moralisch auch bewerten, dass das irgendwie schlimm ist, dass das passiert ist, dass ich mich zum Beispiel infiziert habe.
Und könnte dich auch bei einer Bluttransfusion infiziert haben.
Genau, könnte ich auch, habe ich jetzt tatsächlich nicht so. Ich habe mich über Sexualität infiziert und darüber zu sprechen und das sich einzugestehen und das auch ja, so offen zu machen, finde ich jetzt auch nichts Schlimmes so. Und das passiert halt so, ne? Niemand ist perfekt so. Und das, die Folge bei mir war eben eine HIV-Infektion. Andere Leute haben Glück gehabt, wenn sie mal aufs Kondom verzichtet haben. Hm. Das passiert halt. So, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber natürlich löst es bestimmte Bilder aus. Und ich glaube, HIV hat ja auch was mit bestimmten Tabus zu tun. So, und es gibt bestimmte Bilder über Menschen mit HIV, dass sie sich falsch verhalten haben, dass sie Schlampen sind und so weiter und so fort. Also es hat schon viel mit Sexualität zu tun und auch damit, dass man Leuten irgendwie nicht zugesteht, dass sie vielleicht mal Entscheidungen treffen, die nicht immer so sind, wie man sie vielleicht erlernt hat. So. Ja. Ich glaube, das ist das, dass man da plötzlich aufs Thema Sexualität kommt, weil HIV damit eng verknüpft ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine anderen Übertragungswege gibt oder dass ich finde, dass es nur was mit Sexualität zu tun hat. Aber natürlich ist es so, dass es viel mit Sexualität zu tun hat. Das ist der Hauptübertragungsweg und es ist auch völlig okay, wenn es so eine Verbindung gibt. Aber die Übergriffigkeit besteht ja darin, dass das überhaupt gar kein Thema war, dass ich mit den Leuten irgendwie ins Bett wollte. So, wenn es jetzt eine Flirtsituation gewesen wäre, okay. Ist auch schon passiert, dass Leute dann gesagt haben, das möchte ich dann aber nicht. Okay, das passiert halt. Ist halt so, aber in dem Fall war es ja überhaupt nicht so. So. Aber ich kann schon verstehen, dass die Ebene da gedanklich zumindest gewechselt wird. Die Frage ist, ob man dann nicht mal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ich sollte das jetzt nicht äußern, weil das ist gerade nicht passend in der Situation. Das ist ja der Zwischenschritt, der wahrscheinlich fehlt.
Der vielen fehlt. Hast du für dich, für dein Verhalten irgendwas gezogen aus diesen Situationen? Also jeder ist irgendwann in irgendeiner Weise irgendwie mal übergriffig. Mal merkt man es, mal wird man drauf gestoßen, mal geht man grandios baden damit. Wie übergriffig bist du inzwischen?
Es ist, glaube ich, genau das, dass man sagen muss, jeder ist übergriffig. So. Und jeder kann in Situationen nicht immer alles richtig machen. Was ich halt wichtig finde, ist Reflexionsfähigkeit. So. Und auch sich einzugestehen, dass man eben nicht immer alles perfekt macht. Und das muss auch nicht sein. Das ist auch nicht der Anspruch, den ich so an andere Menschen habe. Ich glaube aber, eine Fehlerkultur wäre da ganz cool. Also einfach zu sagen, wenn ich dir jetzt sage, wie das bei mir ankommt, dann denk doch mal drüber nach. So. Und so würde ich das auch bei mir einschätzen, dass ich das auch mache. Also es gibt halt manchmal so einen Abwehrmechanismus, so nach dem Motto, ja, du bist selber schuld, wenn man übergriffig ist. Dass man das nicht macht, sondern das nicht abwehrt, sondern erstmal sagt, okay, ich nehme das an und reflektiere das mal und dann tut es mir vielleicht auch leid und entschuldige ich mich dafür oder wie auch immer. So, das finde ich halt wichtig und das hat sich so bei mir verändert, wahrscheinlich auch dadurch, dass ich selber Übergriffigkeit sehr bewusst wahrnehme. So.
Marcel Dahms, HIV-Aktivist aus Köln, über die verbalen Übergriffe von Menschen, die erfahren, dass er HIV-positiv ist.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Sundern. Eine Autofahrerin hat im nordrhein-westfälischen Sundern ein Werbeschild für alkoholfreies Fahren gerammt. Ihr Auto verkeilte sich dabei so mit einer Mauer unterhalb der Werbetafel, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte und zu Fuß nach Hause ging, wie die Polizei gestern mitteilte. Als Beamte sie zu Hause aufsuchten, bestätigte die 21-Jährige den Unfall. Auf dem Plakat einer Werbekampagne der Verkehrswacht sind eine Wasserflasche und ein Autoschlüssel mit dem Zusatz »Freunde fürs Leben« zu sehen, um für nüchternes Fahren zu werben. Der Führerschein der bei dem Unfall betrunkenen Fahrerin wurde sichergestellt. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.